Noch während in Köln evangelische Christen ernst den Begriff der Freiheit durchdenken, verbrennt eine Gruppe sogenannter entschiedener Christen in Düsseldorf, Camus, Kästner, Grass und andere auf einem Scheiterhaufen unter einer Rheinbrücke.
Das exemplarische Beispiel kulturellen Niedergangs, auch wenn Einzelerscheinung, nach dem Rezept »Die Gedanken verbrennen, um die Gesellschaft zu retten«, ist für den Vorsitzenden der Gruppe nicht etwa die Kopie der Vorgänge von 1933, sondern eine Übereinstimmung in der Nachfolge Christi.
Unserem Jugendbund in Düsseldorf kam es in gar keiner Weise darauf an, literarische Zensuren zu verteilen. Es ist auch von den jungen Leuten, die an dieser Aktion beteiligt waren, überhaupt nicht zu erwarten, dass sie ein Urteil über den literarischen Wert von Grass oder Camus oder anderen Autoren abgeben können. Sondern hier geht es einzig und allein darum, dass man sich zur Wehr gesetzt hat und wir glauben, dazu ein gutes Recht zu besitzen, dass hier Dinge gesagt werden, die nicht damit übereinstimmen, wie wir unser Leben in der Nachfolge Jesu Christi sehen.
Die tödliche Gefahr der nuklearen Anarchie, gescheiterte Abrüstungsverhandlungen, Blut und Tränen im Himalaya und in Vietnam sind für Papst Paul VI. Anlass, nach New York zu reisen, um vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Friedensbotschaft an die Welt zu richten.
Die Kolonialisten. De l'égoïsme, celui qui brise la fraternité. Et ici, notre message atteint son sommet. Négativement d'abord.
Und nun erreicht unsere Botschaft ihren Höhepunkt, zuerst negativ. Es handelt sich um das Wort, das Sie von uns erwarten und das wir nicht aussprechen können, ohne seiner Schwere und Feierlichkeit bewusst zu sein. Niemals mehr die einen gegen die anderen, niemals, niemals mehr. Es ist nicht die Organisation der Vereinten Nationen, gerade aus dieser Zielsetzung entstanden, gegen den Krieg und für den Frieden. Hört die luziden Worte eines großen Verblichenen John Kennedy, der vor 4 Jahren verkündete, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen. Sonst setzt der Krieg der Menschheit ein Ende. Es braucht nicht lange Reden, um die hehre Zielsetzung ihrer Organisation zu verkünden. Man muss nur daran erinnern, dass das Blut von Millionen von Menschen, das unerhörte und unzählige Leiden, das unnütze Massaker und schreckliche Ruinen den Pakt, der sie einst, sanktionieren. In einem Eid, der die zukünftige Geschichte verändern muss. Niemals mehr Krieg, niemals mehr Krieg. Der Friede muss das Geschick der Völker und der ganzen Menschheit leiten.
Von New York kehrt er eilends zurück nach Rom, wo das Zweite Vatikanische Konzil, ein Jahrhundertereignis, zu Ende geht. Dokument 15 von 16 verabschiedeten Dokumenten enthält die Aussage über die Juden, denen niemals die Schuld am Tode Jesu zur Last gelegt werden dürfe. Es verurteilt weiter alle Religionsfeindschaft, allen Rassenhass und insbesondere den Antisemitismus.
Die Frage nach dem Geheimnis des Überlebens ist eine der vielen neu zu durchdenkenden Fragen, die dieses Konzil aufgeworfen hat. Mit seinem Ende haben es die Theologen nicht leichter, sondern schwerer. Und wird sein Geist, so fragt Albert Wucher in der Süddeutschen Zeitung, nun überall gepredigt und nachgerade entfesselt, so kann das Konzil werden, was es sein will. Ein großer Beginn.
In Rhodesien indes wehrt sich eine weiße Patriarchenminderheit gegen die Machtteilung mit der schwarzen Mehrheit. Konservativer Elitenationalismus, repräsentiert durch Ministerpräsident Smith, proklamiert einseitig die Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien.
The time is 1:15. Here's the Prime Minister of Rhodesia, the Honourable Ian Douglas Smith.
Your government has issued the following proclamation, which I will read to you. Whereas, in the course of human affairs, history has shown that it may become necessary for a people to resolve the political affiliations which have connected them with another people.
Die vielleicht schwerste Krise des Jahres ist ausgelöst. Der Sicherheitsrat der UNO fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Wirtschaftsbeziehungen zu Rhodesien abzubrechen. Doch 1966 wird die Folgen erst in seiner ganzen Reichweite deutlich machen.
Und auch dies hat 1965 gebracht.
Die Wiederwahl General de Gaulles nach einer Stichwahl im Dezember. Amerika aber darf das sensationellste Raumexperiment als gelungen feiern. Frank Borman und James Lovell umkreisen 14 Tage lang die Erde mit ihrem Raumschiff Gemini 7. Sie legen über 8 Millionen Kilometer zurück und ermöglichen mit Gemini 6, gesteuert von den Piloten Schirra und Stafford, das erste geglückte Weltraumrendezvous. Am 18. Dezember ist das Experiment beendet und Flugzeugträger Wasp nimmt bei den Bermudas die aus dem All zurückgekehrten Piloten an Bord.
Doch nichts war so spannend, so beherrschend und spektakulär für die Bürger der Bundesrepublik wie die Wahl zum 5. Deutschen Bundestag im September. Zum Ende der Legislaturperiode im Juli schreibt der Spiegel:
Nichts prägt das Bild vom 4. Deutschen Bundestag stärker als die Tatsache, dass sich die Konturen seiner großen Parteien verwischten. Rot und Schwarz zerflossen zu einem eintönigen Grau, das Christ und Welt zu einem desillusionierenden Vergleich anregte. Die Parteien gleichen einander wie eine Maus der anderen.
Ihre Verteufelung wurde in demselben Maße schwieriger, je bürgerlicher die SPD sich gab. Die Parteiprogramme wurden weitgehend austauschbar, die neuen Wahlslogans zum Verwechseln ähnlich.
Unsere Sicherheit, CDU.
Sicher ist sicher, darum SPD. Und?
SPDer, SPD, SPDAS, SPD führt jeden Artikel.
Welch trostlose Alternative also für Staatsbürger, die sich schließlich fragen, warum nicht gleich das Original, die CDU, wählen, anstatt der Kopie, die SPD. Der Wahlkampf hat den Eindruck nur bestätigt.
Sie wollen doch auch, dass es weiter aufwärts geht. Professor Ludwig Erhard ist für alle da. Darum wählen alle Erhard und die CSU.
Nur eine Wahlrede, aber eine, die man am Ort der Ereignisse und nicht, wie Max Frisch es formulierte, gehört haben muss, als Gesang über den Wassern, ist das wirklich Originelle dieses Wahlkampfs und verdient darum, als Dokument festgehalten zu werden. Es ist die Rede des Schriftstellers Günter Grass, der, wie sein Freund Rolf Hochhuth, vom Kanzler zuvor als kleiner Pinscher abgekanzelt wurde.
Steht zur Wahl Herr Ludwig Erhard. Seine Lieblingsworte heißen redlich, ehrlich, folglich, gnädig. Rasch ist er beleidigt. Da er sich als Volkskanzler sieht, ist jede Kritik an seiner Person volksfremd. Wenn ihm die Argumente ausgehen, bittet er ums Vertrauen und sagt: Billigen Sie mir den Glauben zu, dass ich es gut mit Ihnen meine. Wer sprach hier und zu wem? Jemand, der über Hundejahre berichtet hat, der Schuld den Magen umstülpte und auf Trümmer- und Schrottplätzen nach Spuren der Scham gestochert hat. Jetzt sucht er neuen Stoff, einen, der heiterer stimmt. Ich will nicht mehr sagen müssen, der sieht nur so aus, getan hat er das, vergessen hat er jenes. Vielmehr will ich von jemand erzählen, der noch nichts getan hat, der gerade jetzt anfängt, jung und ganz blank ist, ein bisschen töricht und verbockt, aber neugierig, was wohl kommen mag. Heiter bis wolkig, mäßig schwankende Kurse, albern wechselnde Moden, Kleinkram und Kompromisse, Schulen so viele, dass blöd bleiben Kunst wird. Also solide, etwas farblose Sozialdemokratie. Das wäre ein...
Die SPD hat Grass dieses Engagement nicht honoriert, aber darum ging es Grass, schenkt man seinen Worten Glauben nicht. Ihm ging es um mehr.
Ich wünschte mir natürlich, dass ich noch weitere Kollegen, zum Beispiel Heinrich Böll oder Elfensberger, gewinnen könnte zum selben Thema, nicht etwa für die SPD, das mögen sie von sich aus entscheiden, zur Wahl zu sprechen. Ich versuche aus unserer Geschichte, aus unserer jüngsten Geschichte, die auch die Geschichte der deutschen Intellektuellen ist, zu lernen. Mir ist zum Teil die Geschichte der Weimarer Republik und das Verhalten der Intellektuellen der Weimarer Republik ein warnendes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel für Willy Brandt eintrete, dann äußert sich zum Teil meine Sympathie in Kritik. Das ist das Verhältnis einem Politiker gegenüber, das ich meine.
Aus der Reaktion des oft bemühten Mannes von der Straße wird zweierlei deutlich. Wir brauchen die Einzelgänger und der Bildungsnotstand ist evident.
Ich bin ja kein Zeugen Jehovas, es wird uns empfohlen, aber ich finde das als Schande, dass Deutschland keinen anderen Literaten hat als so ein Schwein. Ich weiß nicht, gell, ob das, gell, dem Volk der Denker und Dichter große Ehre macht in der Welt.
Ich bin im Grunde der Querschnitt der Menschen, die hier vor mir auf dem Platz stehen, erklärte Ludwig Erhard einmal in diesem Wahlkampf. Und wer mir unterstellt, ich strebe einen Ministerposten an, der denkt in Pinscher-Kategorien, hat Franz Josef Strauß gesagt.
Gegen ihn richtete vor allem Erich Mende die Dolchspitze seines Wahlkampfs. Gegen Strauß, dem man nachsagt, er lechze nach der Macht. Der Münchner Abendschau ist ein Interviewbekenntnis zu danken, das der von Spekulationen umrankte Franz Josef Strauß Heinz Burkhardt abgelegt hat.
Lieben Sie die Macht?
Was ist Macht? Macht ist kein Selbstzweck. Macht ist ein Mittel zum Zweck, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Macht ist weder gut, Macht ist nicht böse. Macht ist etwas, was mit der Politik untrennbar verbunden ist. Es gibt keinen Staat ohne Macht, es gibt keine Politik ohne Macht. Das wäre sonst ein, lassen Sie mich sagen, Trockenskikurs.
Finden Sie, dass in der Politik der Zweck die Mittel heiligt?
Oh nein, nicht unbedingt.
Liebe
Sie, hier trennen mich Welten von den Auffassungen, die um des Zieles willen alle Mittel rechtfertigen.
Begegnen Sie gerne Ihrem Namen in Schlagzeilen?
Nicht unbedingt. Es hängt davon ab, was dahinter steht.
Das war eine Woche vor der Entscheidung. Nach ihr bleibt die CDU-CSU stärkste Fraktion. Doch die Sozialdemokraten erzielen den höchsten Stimmengewinn. So sagt denn in der Wahlnacht und nach gesichertem Resultat Ludwig Erhard:
Zu dieser Stunde kann man sagen, dass die CDU-CSU einen großen Wahlsieg errungen hat. Ich glaube, das ist das Verdienst der Politik dieser Partei. Aber ich glaube, es ist auch eine Bestätigung der Politik, für die ich verantwortlich zeige, für meine Persönlichkeit und für meine Amtsführung. Im Ganzen möchte ich sagen, dass die deutsche Demokratie einen Sieg errungen hat. Denn es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Trend zur Konzentration immer stärker wird und dass alle Extremitäten der Politik keine Chance mehr haben.
Niedergeschlagen vom Wahlergebnis verzichtet Willy Brandt für alle Zeit auf eine erneute Kanzlerkandidatur. Der redliche Mann sagt müde in dieser Nacht, was ihm mit Würde eben noch zu sagen übrig bleibt.
Die SPD hat ihr Wahlziel nicht erreicht. Sie hatte sich vorgenommen, die wählerstärkste Partei zu werden, die stärkste Fraktion im neuen Bundestag zu stellen. Das hat sie nicht geschafft. Die CDU-CSU, die mit eigenen Problemen beladen sind, werden durch das Wahlergebnis selbst noch nicht fertig mit den Problemen, die auf die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren innen- und außenpolitisch zukommen. Ich glaube, über alle Auswirkungen dieser Wahl, die sich auf personelle Dinge beziehen, das werden wir uns in Ruhe unterhalten, wenn wir mal eine Nacht geschlafen haben.
Die Hauptwaffe gegen Brandt, er habe als Emigrant Deutschland im Stich gelassen, hat sich als wirksam erwiesen. Doch der hohe Stimmenzuwachs der Partei scheint die alte Geschichtslüge, die SPD sei die Partei der vaterlandslosen Gesellen, gelöscht zu haben. Trost und Hoffnung zugleich.
Erich Mende, als Zünglein zufrieden, als Zunge zu schwach, darf in der Wahlnacht nach einem Wahlkampf, der für ihn zugleich auch Koalitionskampf war, staatserhaltend folgern:
Wenn die CDU-CSU nicht die absolute Mehrheit erreicht, dann ist es selbstverständlich, dass diese Koalition fortgesetzt wird. Es liegt ein klarer Wählerauftrag dann vor, an diese heutige Koalition weiterzumachen. Denn der Vorsprung dieser Koalition gegenüber der sozialdemokratischen Opposition ist ja jetzt schon enorm. Ich wünsche mir also, dass die CDU-CSU nicht die absolute Mehrheit erreicht, denn Sie wissen, welche Vorbehalte die liberale Partei gegen Koalitionen mit absoluten Mehrheiten einer Partei hat.
Ludwig Erhard, wieder zum Kanzler gewählt, hat Mendes Wunsch erfüllt. Franz Josef Strauß zeigt Charakter und wird nicht Minister.
Die erste Arbeit der Regierung ist die Arbeit jenes sogenannten Streichquartetts, das zugunsten eines ausgeglichenen Etats staatsgefährdende Kosten streicht. Darunter fallen Abstriche für Rentennachzahlungen und für Wiedergutmachungsleistungen. Letzteres gab Burkhard Freudenfeld Anlass, nachdenklich zu kommentieren:
So schnell und so schnöde werden wir mit unserer Vergesslichkeit vermutlich nicht durchkommen, wenn schon die Instinkte für nationale Ehrenpflicht offenbar immer mehr verkümmern.
Freudenfeld hatte eben die Verjährungsdebatte nicht vergessen.
Der Wahlhöhenrausch ist also vorüber. Die Erde hat uns wieder und Bundesfinanzminister Dahlgrün weiß uns das amtlich bewusst zu machen.
Erhöhung der Branntweinsteuer und der Schaumweinsteuer um 150 und um 60 Millionen, das heißt um 210 Millionen. Ein Zeichen deshalb, weil ich damit sagen will, wenn die Ausgabenwünsche von allen Seiten in der alten Schärfe und Rücksichtslosigkeit vorgetragen werden, ist der einzige Ausweg die Steuererhöhung.
Als nächstes gibt Ludwig Erhard seine Regierungserklärung ab.
Sie berührte alles, klärte aber wenig, meint Robert Strobel in der Zeit.
Doch muss dokumentarisch gesichert sein, was der Kanzler unter einem Terminus versteht, der seit dem Düsseldorfer CDU-Parteitag ziemlich ungeklärt, wie die Süddeutsche Zeitung meint, im bundesdeutschen Raum steht. Der Terminus formierte Gesellschaft.
Wollen wir auf dem Weg des bisherigen Erfolges, des Fortschritts, des politischen und sozialen Friedens bleiben, so muss die deutsche Gesellschaft weitere Schritte in jene moderne Ordnung tun, die ich als eine formierte Gesellschaft charakterisiere. Sie wird nicht durch eine Aktion geschaffen, sondern entfaltet sich aus einem Prozess. Sie ist auch nicht ständestaatlich gegliedert. Vielmehr beruht sie auf der Überzeugung, dass die Menschen nicht nur durch Gesetze, sondern auch aus Einsicht, das ihrem eigenen Wohle dienende zu tun, bereit sind. Die formierte Gesellschaft ist jedoch alles andere als eine philanthropische Vision. Diese neue Ordnung ist die gesellschaftspolitische Konsequenz der sozialen Marktwirtschaft. Gerade am Beispiel der sozialen Marktwirtschaft lässt sich aufzeigen, dass die formierte Gesellschaft keine Utopie ist. Mittlerweile haben alle Schichten und Gruppen unseres Volkes erfahren, dass die Vertretung der eigenen Interessen nicht notwendig den Konflikt mit anderen auslösen muss, sondern dass der verständnisvolle Ausgleich ein gutes Mittel demokratischer Politik ist. Eine so formierte Gesellschaft setzt eine informierte Gesellschaft voraus, da die Informationsnotwendigkeit auch in umgekehrter Richtung für den Staat besteht, ist die Ausnutzung neuester technischer Möglichkeiten sowie die rasche Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich. Bei ihrem Bemühen, der Welt ein Bild Deutschlands zu zeichnen, das der politischen Realität von heute und der historischen Wahrheit entspricht, ist die Bundesregierung auf die verantwortungsbewusste Hilfe der öffentlichen Meinungsträger angewiesen. Die formierte Gesellschaft ist ihrem Wesen nach eine friedliche Gesellschaft, die auf der dynamischen Kraft des innen- und außenpolitischen Interessenausgleichs beruht. Das eben heißt auch, dass der Selbstdarstellung unseres Staates im Ausland als Hilfsmittel, ja teilweise sogar als Voraussetzung unserer Außenpolitik große Bedeutung zukommt. Alle Aufgaben, die sich auf diesem Feld stellen, verdienen vorrangige Lösung. Dieser neuzeitlichen Gesellschaftsform erwachsen auf allen politischen Gebieten neue, große Aufgaben. Ihre rationale Klarheit und Überschaubarkeit sollen den Einzelnen in die Lage versetzen, an den öffentlichen Dingen teilzuhaben. Diese Gesellschaft wird die staatliche Autorität so weit stärken, dass notwendige Reformen und die Festsetzung von Prioritäten bei der Lösung der Gemeinschaftsaufgaben Anerkennung finden und dadurch politisch ermöglicht werden.
Es bleibt die Frage, ob das eine Antwort ist auf das Laissez-faire einer ökonomisierten Welt, die ihren Sinn nach den Worten eines Nobelpreisträgers darin sieht.
Eine Symbiose von tierischem Eiweiß und verchromtem Blech zu ermöglichen.
Ironisch meint die Süddeutsche zur formierten Gesellschaft, sie sei ein Dunkel, Licht genug für die Wählerschaft, von der man hoffen möchte, das Unbegreifliche zieht sie hinan.
Professor Dr. Karl Schiller, Professor und Wirtschaftler wie Ludwig Erhard, nur Mitglied der SPD und zum ersten Mal im Bundestag, erwidert seinem Kanzler, indem er fragt:
Ich frage, ist das eine friedliche Gesellschaft? Will der Kanzler da formieren? Nicht wahr? Ist es eine friedliche Gesellschaft, wenn ein staatliches Presse- und Informationsamt mit Steuergeldern Wahlpropaganda treibt? Frage ich nur. Ist es eine friedliche Gesellschaft, wenn aus welchen Quellen immer Summen mit dreistelligen Millionenziffern zur Kursstützung der Fieber-Volksaktien ausgegeben werden, ohne dass dabei irgendein Erfolg gegen die allgemeine Börsenbäse erreicht wurde? Ist das eine friedliche Gesellschaft oder wird da gleichzeitig formiert? Weiter sagt der Kanzler: Die formierte Gesellschaft beruht auf der Überzeugung, dass die Menschen das ihrem eigenen Wohl dienende zu tun bereit sind. Heißt das nun, dass jeder seinem eigenen Nutzen folgen solle? Dabei ist das Bild, ich verstehe das vollkommen, der formierten Gesellschaft noch nicht mal anziehend. Formierte Gesellschaft, da denkt man doch an Strammstehen, nicht wahr? Strammstehen nicht aufgrund von Befehl und Gesetz, nee. Strammstehen aufgrund höherer Einsicht. Was ihr fehlt, ist ganz was anderes. Diese Gesellschaft braucht eine Regierung mit Entschlossenheit und Autoritas, eine Regierung, die mit den Gruppen der Gesellschaft freimütig und bestimmt umgehen kann, wachsam, skeptisch, aber ohne Ressentiment und ohne heimliche Fluchtgedanken in eine gemütlichere Welt der formierten Gesellschaft. Wie wenig man mit dem Modell der formierten Gesellschaft weiterkommt, das könnte man auch an dem Beispiel noch zeigen, das aus der neuen Regierungserklärung so deutlich zu sehen ist, nämlich aus dem unguten Verhältnis der Bundesregierung zu den geistigen und kulturellen Kräften dieses Volkes. In der formierten Gesellschaft, da gedeihen natürlich keine unabhängigen, widerborstigen Intellektuellen. Aber in unserer Gesellschaft, in der wir leben, heißt es auch für den Bundeskanzler, mit jenen unabhängigen, fachlich ungebundenen Kräften zu leben. Meine Damen und Herren, von diesem war in der Regierungserklärung vom 10. November kaum etwas zu spüren. Sie blieb auch hier verbindlich, unverbindlich, ganz im Allgemeinen. Um mit Bert Brecht zu sprechen, könnte der Kanzler sagen: Und ich blieb ganz allgemein. Doch wir könnten damit Bert Brecht fortsetzen und auch die Antwort damit geben: Ach, da gibt's überhaupt nur Nein.
Fast wäre vergessen worden, was doch so wichtig ist. Haben wir in den Sozialdemokraten fortan wieder eine Opposition? Auch das ist in der Debatte beantwortet worden. Klipp und klar von Herbert Wehner.
Je deutlicher wir, ich meine jetzt die parlamentarische Opposition, es machen, dass unsere Forderungen und Vorschläge den Notwendigkeiten entsprechen, wie wir sie sehen. Die sind der Kritik unterworfen, unsere Ansichten und Einsichten, wie auch die ihren. Umso mehr werden wir damit, das ist wohl klar, die Regierung bedrängen. Aber, es fällt mir schwer, aber ich sage es auch heute noch einmal, das ist unser gemeinsamer Staat. Und niemand drängt uns wieder an den Rand dieses Staates oder gar hinaus aus diesem Staat. Niemand kann aber auch sozusagen für uns reden. Das tun wir selbst. Denn wir sind die von 13 Millionen Deutschen gewählten Volksvertreter und sind verantwortlich, wie Sie auch, dem ganzen Volk gegenüber, dem Grundgesetz gegenüber.
Es gibt wieder Fronten, man hat wieder Tritt gefasst.
Viel Gutes für die deutsche Politik in den nächsten 4 Jahren erwartet niemand. Es sei denn, der Bundeskanzler.
Meint die Hamburger Zeit. Damit ist auch und vor allem diese Koalitionsregierung gemeint, über die Herbert Wehner unter Berufung auf Worte Konrad Adenauers folgende Betrachtung dem Hohen Hause mit auf den Weg gibt.
Das Kabinett kann nur Erfolg haben, wenn es geschlossen für seine Ziele eintritt. Nicht die Parteienkombination an sich macht die Qualität einer Koalitionsregierung aus. Gut ist sie, wenn sie weiß, was sie will. Und nun, gute Reise!